Stille und Musik. Streng genommen schließt sich das gegenseitig aus. Wo Musik erklingt, ist es vorbei mit der Stille. Und damit könnte dieser Beitrag eigentlich auch schon vorbei sein. Wenn nicht Komponisten immer wieder experimentiert hätten mit der hauchdünnen Grenze zwischen Stille und Musik. Silence and Music heißt dieses Chorstück von Ralph Vaughan Williams. Die Musik erwacht aus der Stille heraus und die Stille, Silence, gestaltet sich in der Musik zu Tönen, die sich langsam dahinschlängeln und zusammenfinden zu aparten Harmonien. Die Stille ist die Aura der Musik, der Urgrund, aus dem jeder Klang entsteht und in den er wieder mündet. Beethoven, der in seiner Musik gerne über Musik reflektiert, lässt in seiner 9. Sinfonie die Musik aus der Stille heraus lebendig werden. Die ersten Takte sind ein regelrechter Schöpfungsakt. Streichertremoli zittern über einem Klangband der Hörner, eine hohle Quinte ohne eindeutiges Tongeschlecht. Das alles kaum wahrnehmbar im Pianissimo. Eine archaische Ursuppe. Allmählich blitzen Geigenklänge auf, man nimmt einen vagen Rhythmus wahr, die Taktart kann man noch nicht erahnen. Immer mehr Klangfarben kommen in den Bläsern dazu, ganz allmählich steigert sich die Dynamik, ein klarer Rhythmus wird erkennbar. Dann plötzlich, nach 16 Takten, hat die Melodie eine eindeutige Gestalt, Auftritt mit donnernder Herrschergeste, die Geburt der Musik aus dem Geist der Stille. Sinfonien der Romantik enden üblicherweise mit einer Apotheose, einer großen festlichen Steigerung, die den letzten Takten besonderen Glanz gibt und eine erhebende Wirkung auf den Hörer haben soll. So macht es Beethoven in seinen Sinfonien, ganz besonders in der 9. mit dem Schlusschor der Ode an die Freude. Aber es gibt natürlich auch die Gegenbewegung. Johannes Brahms lässt seine 3. Sinfonie leise verklingen, fast nahtlos in die Stille übergehen. Und Peter Tschaikowski führt am Ende seiner Sinfonie Pathetik vor, wie die Musik langsam das Leben aushaucht. Die Musik stirbt in die Stille hinein. Viele Komponisten des 20. Jahrhunderts spielen mit dieser Symbolik, besonders auffällig diejenigen, die in totalitären Regimes eingeklemmt sind und ihre Kunst mit Chiffren und Zweideutigkeiten tarnen müssen. Alfred Schnittke oder Dmitri Schostakowitsch zum Beispiel. Bei ihnen liest man in den Partituren oft Spielanweisungen wie Morendo, ersterbend, der Rückzug in die Stille als Zeichen des Protests. Ein Sonderfall der Stille ist die Pause. Sie ist bewusst einkomponiert in die Musik, um sie zu gliedern und um innezuhalten und entweder Spannung zu erzeugen, mit einem abrupten Stopp den Hörer zu überraschen oder zu entsetzen oder einfach um ihn nachlauschen zu lassen. Für solche Momente der Sprachlosigkeit gibt es unzählige Beispiele in der Musikgeschichte. Ein besonders eindrucksvolles in Johann Sebastian Bachs Matthäus-Passion. Christus ist verraten und gefangen genommen, der Chor äußert sein Entsetzen und beschwört die Naturgewalten, sind Blitze, sind Donner in Wolken verschwunden. Dann eine unglaublich wirkungsvolle Generalpause, harmonischer Bruch, der genau das in die Musik umsetzt, was der Text formuliert. Die Hölle öffnet ihren feurigen Abgrund. Jeder, der schon mal meditiert hat, weiß es. Sobald man versucht, auf die Stille und den Atemrhythmus zu lauschen, wird man sich bewusst über den Wust an Gedanken, die auftauchen und eine fast magische Anziehungskraft entwickeln, manchmal durchaus penetrant lärmend. Stille Ekstase, so nennt der Benediktiner David Steindl Rast die gregorianischen Gesänge. Er schreibt, die Gesänge rufen uns auf, in das Jetzt einzutreten, innezuhalten, zuzuhören und auf die Botschaft des jetzigen Augenblicks zu achten. Sie sprechen den Mönch in jedem von uns an. Sie rufen ein anderes Verhältnis zur Zeit wach, in dem Zeit wohl wertvoll, aber nicht knapp ist. Sie beschwören die Urform klösterlichen Lebens herauf, in der die Zeit harmonisch dahinfließt. Wer Stille sagt, meint nicht Lautlosigkeit. Dafür müsste er absolute Stille sagen. Die gibt es aber streng genommen gar nicht. Das hat der Komponist John Cage am eigenen Leib erfahren, als er einmal einige Zeit in einem schalltoten Raum verbracht hat. Cage war völlig irritiert, dass er dort wider Erwarten zwei Klänge hörte, ausgelöst von seinem eigenen Nervensystem und dem Blut, das durch die Adern fließt. Nach dieser Erfahrung hat Cage angeblich sein berühmtes 4 Minuten 33 geschrieben, beziehungsweise nicht geschrieben, denn dieses Stück ist Musik ohne Musik und hier ist kein einziger Ton notiert. Ein Pianist oder wahlweise auch ein ganzes Orchester kommt auf die Bühne und sitzt die ganze Zeit über nur da, ohne zu spielen. Aus dem Publikum und dem Umfeld hört man natürlich trotzdem eine ganze Menge. Alles Musik, findet Cage. Für ihn gibt es keine klare Trennung zwischen Stille, Geräusch und Musik. Er sagt, Stille sind alle jene Klänge, die wir nicht beabsichtigen. So etwas wie absolute Stille gibt es nicht. Stille könnte darum sehr gut auch laute Klänge beinhalten. Und im 20. Jahrhundert tut sie das mehr und mehr. Mit Klängen von Düsenflugzeugen, Sirenen und so fort. Wenn wir jetzt zum Beispiel Klänge aus dem Nebenhaus hörten und selbst gerade nicht sprechen, dann würden wir doch sagen, dass sie zur Stille gehören, oder? Wenn man Cages Stück im Radio spielt oder auch nur einen längeren Ausschnitt daraus, muss man vorher alle Programmverantwortlichen und die Sendetechniker informieren, weil normalerweise nach gut 20 Sekunden Stille im Radio ein automatisches Notprogramm aktiviert wird, auch ein Zeichen unserer Zeit.